Herzlich willkommen zur 46. Folge des LernXP, dem LernExplorer Podcast, wieder mit Matthias Winkel als eurem Host. Dieses Mal spreche ich mit Annika Daun über Selbstlernstrategien. Wir diskutieren, wie wir unser Lernen erfolgreich strukturieren können. Dabei teilt Annika auch verschiedene Tipps, die sich sehr gut praktisch umsetzen lassen. Ich wünsche euch viele Lernimpulse und viel Spaß beim Zuhören. Ja, willkommen Annika beim LernExplorer Podcast. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
Ja, gerne, Matthias. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin Annika Daun. Ich bin passionierte Lifelong Learnerin und ungebremste Optimistin. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert, habe dann während meiner Elternzeiten promoviert, bin über die Universität Duisburg-Essen damals über ein Projekt zum Online-Lernen an das digitale Lernen gekommen. Und das hat mich so getriggert, dass eigentlich Lernen mein Pfad ist, mein Berufspfad ist. Und derzeit arbeite ich für Pro Ruhrgebiet als Projektmanagerin für zwei Businessplan-Wettbewerbe und habe dort viel mit Startups, natürlich auch viel mit Lernen, Workshops, Events und super interessanten Menschen zu tun.
Du wolltest auch noch ein Projekt vorstellen, hattest du im Vorgespräch gesagt?
Ja, genau. Und ich habe ja fünf Kinder. Ich bin Mama von fünf Kindern mit meinem Mann gemeinsam. Und derzeit initiiere ich ein Projekt oder Think Tank und Beratung. Das nennt sich New Work Family. Das habe ich jetzt ins Leben gerufen, weil ich selber merke, wie schwierig es ist, als Mutter von fünf Kindern im Berufsleben wieder einzusteigen. Ich kenne das Tauziehen um die Care- und Erwerbsarbeit. Und ich möchte einfach die Herausforderungen, die Familienmenschen haben im Berufsleben, adressieren und kreative Lösungen dafür anbieten. Und ich suche dafür auch immer Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Wer also mitmachen will, kann sich gerne bei mir über LinkedIn melden.
Sehr gut. Ja, ich kann das gut nachvollziehen mit einer sechsjährigen Tochter. Betreuung im Kindergarten ist schon etwas schwierig, die Betreuungssituation manchmal. Also da, das ist, glaube ich, etwas, wo es sich lohnt, dran zu arbeiten, wie sowas besser gehen kann und kreative Lösungen zu finden. Sehr gut. Werden wir in den Shownotes verlinken. Heute soll es aber um ein anderes Thema gehen, und zwar um das Lernen selber, um Lernstrategien. Bevor wir damit starten, hast du ein Zitat mitgebracht?
Ja, ich habe ein Zitat mitgebracht, und zwar von Margaret Mead, Anthropologin. Man muss den Kindern beibringen, wie sie denken sollen, nicht was sie denken sollen. Passt eben auch zu meiner Passion zum Thema Lernen mit Tools, Prozessen, Strategien, und da soll es ja auch heute besonders drum gehen.
Wie man denken soll, nicht was man denken, genau, damit man halt auch in verschiedenen Situationen damit umgehen kann. Und was würdest du da noch reininterpretieren?
Genau, also dass ich selber Tools, Prozesse, Strategien an die Hand kriege, mir mein Lernen selber zu erarbeiten und nicht unbedingt nur quasi nach dieser Nürnberger Trichterpädagogik gefüllt werde mit Wissen und jetzt bin ich fertig. Lernen ist ja auch nie fertig. Und dass man einfach diesen Anfängergeist, diese Offenheit in sich trägt, immer weiter zu lernen.
Genau, also das Thema Lernen auch, oder Metakognition sagt man, glaube ich, auch teilweise, ne? Das Denken über das Denken, das sind, glaube ich, heute wichtigere Skills als jemals wahrscheinlich. Also ich kenne jetzt nicht jede Zeitepoche, aber dadurch, dass sich die Welt so schnell verändert, wird Lernen immer wichtiger. Und genau darum soll es ja heute gehen, auch um Lernstrategien. Du hattest einen schönen Post dazu gemacht bei LinkedIn und habe gedacht, ach, über das Thema wollte ich eh immer mal sprechen oder was schreiben, bin nie dazu gekommen, habe gedacht, jetzt kann ich endlich mal ein Gespräch dazu führen mit jemandem, der sich damit auch beschäftigt hat, und das wird bestimmt ziemlich spannend. Du hast schon ein bisschen gesagt, warum man sich eigentlich mit dem Lernen beschäftigen soll, aber möchtest du dazu noch irgendwas ergänzen?
Genau, du hattest es gerade schon angesprochen mit dem Meta-Lernen. Das Lernen über das Lernen wird ja als Meta-Lernen bezeichnet. Das heißt, ich weiß, wann und wo und wie ich besonders gut lernen kann, unter welchen Bedingungen. Und dann erlebe ich Lernen eben auch als erfüllend und effektiv und effizient, was es nicht immer sein muss, aber es ist meine Wahrnehmung. Und dabei sind eben auch Lernstrategien und Konzepte, Methoden und Tools wichtige Bausteine. Und wenn ich jetzt auf eine Definition von Lernstrategien gehen möchte, dann sind für mich Lernstrategien Handlungspläne zur Steuerung des eigenen Lernens. Das heißt, Lernen ist immer, hat immer etwas damit zu tun, dass ich mein Verhalten ändere, dass ich Handlungen konkret plane, um mein Lernen dann gezielt umzusetzen. Und wichtig dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sie Lernen immer und die Strategien auch immer Einfluss haben auf Motivation und Durchhaltevermögen und umgekehrt auch. Also diese unsichtbaren Prozesse, die automatisiert in uns allen ablaufen. Was triggert mich vielleicht gerade beim Thema oder wie ist gerade mein Umfeld? Habe ich Zeit? Habe ich Raum zu lernen? Habe ich den Kopf frei dafür?
Es sind schon ganz, ganz, ganz viele Punkte dran, an denen ich anknüpfen könnte. Ich finde schon gut, dass du sagst, Lernen soll ja immer zu einer Verhaltensveränderung führen, weil ich häufig wahrnehme, dass Menschen auch darunter sehen, Lernen ist Anhäufen von Wissen, was auch ein Teil des Lernens ist, aber Lernen geht ja auch darum, dass ich Fähigkeiten aufbaue, dass ich was Neues kann und nicht nur was Neues weiß. Das geht halt deutlich darüber hinaus. Gutes Lernen zumindest, richtig.
Ja, genau. Also ich fange ja an, erstmal Informationen mir zusammenzusuchen und Informationen dann zu strukturieren. Dann baue ich meine Fähigkeiten auf und wenn ich diese Fähigkeiten dann umsetzen kann, dann habe ich letztendlich eine Fertigkeit erworben. Das heißt, ich habe die Information zu Wissen gemacht und dann wieder zu anwendbarem und umsetzbarem Wissen. Und wenn die Königsdisziplin ist ja dann auch nochmal dieses Wissen wieder zu vermitteln, zum Beispiel so einfach, dass es auch ein 5-Jähriger oder vielleicht bei dir eine 6-Jährige versteht.
Genau, und dann ist man ja im Prinzip wieder bei der bekannten Feynman-Methode sozusagen, ne? Erkläre es so ohne Fachworte möglichst einfach. Nur dann hat man es selber verstanden, wenn man sich hinter Fachworten versteckt, die man vielleicht gar nicht genau definieren könnte, dann merkt man halt auch, dass man es noch nicht ja komplett begriffen hat.
Genau, ja.
Du hast auch den Begriff Durchhaltevermögen genannt oder Willenskraft und keine Zeit haben. Auch das sind schon wieder Aspekte, wo ich direkt gerne drauf anspringe, weil keine Zeit haben, heißt ja häufig eher keine Zeit sich nehmen. Also es gibt natürlich Situationen, wo es wirklich nicht geht, ne? Weiß ich nicht, wenn ich krank bin, wenn ich mich um Kinder kümmern muss, dann hatten wir eben das Thema, oder wenn ich auf der Arbeit enorm viele Eskalationen zu bearbeiten habe, da ist es einfacher gesagt, keine Zeit nehmen zu können. Aber es ist ja immer eine Prioritätsfrage, oder?
Auf jeden Fall. Also jeden Tag sich 2 Minuten Zeit zu nehmen oder eine Seite im Buch zu lesen, da gibt es ja reichlich Methoden, oder 1% better every day zu werden. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Also wichtig ist einfach, dass man sich selbst auch priorisiert, dass man konsequent sagt, ich priorisiere mich, ich sage ja zu mir und sage in dem Fall vielleicht auch mal nein zu anderen, ich habe jetzt keine Zeit. Ich blocke mir den Termin im Kalender. Ich schalte meine Benachrichtigungen, andere Störungen aus, hänge einen Zettel an die Tür, wenn ich zu Hause bin, dass meine Family weiß, so, jetzt ist hier, hier kommt jetzt keiner rein. Ich setze Noise-Canceling-Kopfhörer auf und wichtig natürlich auch genug Schlaf, damit ich auch fit bin und aufnahmefähig bin.
Ja. Schon ganz, ganz viele Tipps mit drin, die alle dazu führen, dass man ja konzentrierter arbeiten kann und sich auch wirklich auf das Thema fokussieren kann. Bevor wir nochmal noch tiefer einsteigen, auch strukturiert auf die Tipps schauen, die man alle machen könnte. Was würdest du sagen, sind denn so die Hauptherausforderungen, mit denen sich ja, Lerner beschäftigen müssen? Oder was sind die Hauptherausforderungen, warum Lerner es schwer haben zu lernen?
Das ist einerseits natürlich die große, große Ablenkung. Wir müssen heute ganz viel entscheiden, was ja auch mit Willenskraft zu tun hat. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, möchte ich jetzt was lernen oder gucke ich lieber Netflix oder gehe ich mit meinem Kind auf den Spielplatz oder arbeite ich an einer anderen Sache, mache ich Sport? Also erstmal diese Entscheidung, das Ja fürs Lernen. Dann ist Lernen ja auch kein linear planbarer Prozess. Das ist zwar immer so im Organisationskontext, wird das so suggeriert, mach diesen Kurs und du hast die Kompetenz, aber letztendlich ist es halt nicht unbedingt linear und infolgedessen auch nicht immer so planbar, weil wir auch das Vorwissen nicht kennen des anderen und nicht wissen, wo das im Gehirn gerade vielleicht anknüpft oder was vielleicht sogar auch negativ triggert an dem Lerninhalt, den wir haben. Das sind aus meiner Sicht Herausforderungen, was man trotzdem, warum ein Pro fürs Lernen, ich bin ja pro Lernen, ist auch, dass Lernen so die Selbsterhaltung ist. Ne? Ohne Lernen würden wir verkümmern. Man hat also auch Untersuchungen mit Alzheimer-Patienten gemacht, dass Lernen auch dafür Alzheimer in gewisser Weise ausbremsen kann, wenn die Menschen lernen, nicht Kreuzworträtsel oder Sudokus, sondern sich wirklich weiterhin Wissen aneignen. Und daher ist aus meiner Sicht diese Selbstlernkompetenz eine der wichtigsten Fähigkeiten, auch wenn wir jetzt unser Bildungssystem angucken, hier in Deutschland, wir haben eben keine Ressourcen, keine materiellen Ressourcen, Bodenressourcen und Lernen ist eigentlich das Wichtigste, die wichtigste Zukunftskompetenz neben Kreativität, kritischem Denken, also diese Four C's.
Das Lernen. Das ist ja auch eng verbunden dann mit dem Growth-Mindset, ne? der Überzeugung, dass man etwas lernen kann. Ich lese gerade auch ein spannendes Buch zum Thema für Kinder zum Thema Lernen. Und da steht halt auch drin, dass viele Lehrer scheinbar das gar nicht kennen, den Begriff, oder das so einordnen können. Und sie sagt halt immer wenn das Kind sagt, das Kind, das könnte natürlich auch jemand anders sein, ne, das kann ich nicht, immer darauf hinweisen, das kannst du noch nicht, weil es ja noch lernen kann. Ne? Und es ist immer eine Frage des Aufwands, den man reinsteckt, aber eigentlich kann zumindest bis zu einem bestimmten Grad jeder fast alles lernen. Also gerade so die Sachen, die in der Schule kommen oder kommen werden, das sind ja alles Sachen, die viele, viele andere auch schon geschafft haben.
Genau, das ist dieses Not Yet, ne, von Carol Dweck, habe ich gelesen. Und ich gebe meinen Kindern auch morgens immer was mit auf den Weg, also weil ich das wichtig finde, ihnen auch zu sagen, ich habe euch lieb, das sage ich auch immer. Ich liebe euch. Und dann gebe ich ihnen noch mit auf den Weg, gebt euer Bestes. Also sie sollen nicht, mir ist es wichtig, nicht das notenzentriert zu machen, weil wenn du 5 Kinder hast, die sind alle unterschiedlich leistungsstark, da merkt man auch, jeder hat unterschiedliche Kompetenzen. Mir geht es darum, dass sie sich anstrengen in der Schule, ihr Bestes geben und wenn bei den Besten dann eben die oder die Note dabei rauskommt, dann reicht das auch. Wenn das Kind sich dabei gut fühlt und sagt, wow, das war eine tolle Leistung, dann ist es eine tolle Leistung.
Wenn das Kind eine einschreibt, sich dafür aber nicht anstrengt und dafür dann belohnt wird oder gesagt wird, das war ja super, genau, das kann ja den negativen Effekt haben, dass es danach eher demotiviert ist, weil es sagt, das kann ich ja nicht, da bin ich schlecht oder ich brauche doch sonst auch nicht lernen, sondern es geht eigentlich um die Anstrengung, die reingehen muss, weil ich nutze halt gerne auch Sportanalogien zum Gehirn, weil das Gehirn ist natürlich kein Muskel, aber es funktioniert vielleicht nach ähnlichen Prinzipien und ich werde halt auch kein besserer Fußballspieler, wenn ich Fußball im Fernsehen gucke, sondern dadurch, dass ich auf dem Platz bin und trainiere und auch da vielleicht nur, wenn ich Feedback bekomme und wirklich gezielt trainiere und das sind halt so Aspekte, die sind beim Lernen generell recht ähnlich. Ne? Oder ich lerne Schwimmen nicht dadurch, dass ich ein Buch lese, sondern dadurch, dass ich ins Wasser gehe.
Genau, ja, die Grundlagen sind schon wichtig, dass ich so ungefähr weiß, wie die Bewegungsabläufe sind, ne, im Sport, klar. Aber dann die eigentliche Umsetzung, der Transfer ist einfach absolut unerlässlich, auf jeden Fall.
Ja. Du hast es ja auch gesagt, ne? Eine Ablenkung ist wichtig und das Durchhaltevermögen, wahrscheinlich auch eine anfängliche Motivation. Und das ist, glaube ich, häufig was auch von Lernern dann vermischt wird, ne? Die Motivation ist häufig hoch, aber dann hapert es da dran zu bleiben. Was denkst du, was kann einem als Lerner da helfen?
Ja, so Motivation finde ich immer sehr paradox. Sie ist dann da, wenn ich sie nicht brauche. Also so am Anfang, da brauche ich sie schon, ne? Und wenn ich sie dann brauche, um durchzuhalten, dann ist sie wieder weg. Daher wird dann schon mal die Motivation in Bezug auf Lernen und Durchhalten überschätzt, weil sie eben nur so kurzweilig ist. Aber Routinen werden dann komplett unterschätzt, die weniger Willenskraft benötigen. Und da würde ich sagen, dass der Aufbau von Routinen auch beim Lernen ist einfach essentiell, um dran zu bleiben und auch sich selber zu verzeihen, wenn man mal einen Tag nicht gelernt hat und dann das eben nicht abzubrechen, nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich es heute mal nicht geschafft, weil ich krank war oder wie du vorhin sagtest, weil ich im Job so viel zu tun habe und jetzt höre ich komplett auf. Nein, man muss auch sagen, okay, ich verzeihe mir jetzt an dieser Stelle und mach einfach da weiter, wo ich aufgehört habe. Also das Durchhaltevermögen, das ist so quasi Beharrlichkeit und Durchhalten ist so der Zinseszinseffekt des Lernens, auf den ich dann aufbauen kann. Und dazu muss ich auch wissen, dass Lernen gerade auch in so Stufen immer stattfindet, dass ich mich immer so auf Plateaus dann befinde und relativ lange auf einem Plateau bin, bis dann wieder ein Sprung kommt. Anfangs ist es natürlich, wenn ich ein neues Thema habe, da bin ich relativ schnell, merke ich den Lerneffekt, weil ich, wow, ganz viele neue Informationen habe. Wenn es dann aber hinterher ins Detail geht, dann befinde ich mich relativ lang auf dem Plateau, bis dann wieder der Sprung auf die nächsthöhere Ebene kommt.
Ja, guter Punkt. Und dann darf man halt auch nicht aufgeben. Und du sagtest, ne, Routinen und Gewohnheiten helfen einem dabei, gerade auch, weil Willenskraft ja eine endliche Ressource ist, die ich irgendwann verbrauche. Und ich muss mich ja jedes Mal im schlimmsten Fall wieder zu irgendwas zwingen. Und das kostet einfach Kraft und Routinen können da helfen. Hast du Beispiele für gute Routinen, Gewohnheiten, die helfen können?
Also Routinen ist ja auch nochmal ein Riesenthema, ne? Da könnte man jetzt auch nochmal, glaube ich, einen eigenen Podcast.
Ja. Ich zum Glück schon einen, ja.
Hattest du schon gemacht, ne? Ja. Und Routinen aufzubauen ist einfach. Wenn man die an schon bestehende Routinen knüpft. Das heißt, ich habe beispielsweise eine Routine, dass ich morgens mit dem Hund rausgehen muss und dann mache ich meinen Podcast an, nehme den mit und höre den. Und wenn ich was Interessantes habe, stoppe ich da und spreche das in meine Notizbuch-App zum Beispiel rein. Oder ich habe die Routine, leg mir abends ein Buch neben das Bett und lese dann wenigstens noch eine Seite. Also Routinen kann ich gut aufbauen, indem die Dinge sichtbar sind. Das heißt, ich stelle mir meine Laufschuhe neben die Tür oder lege mir mein Buch neben das Bett. Die müssen einfach umzusetzen sein. Das heißt, ich hab nicht große Hürden, muss erst noch, wer weiß, wie weit wegfahren, um zu lernen, sondern kann es vielleicht direkt von zu Hause aus machen. Und Routinen müssen mir dann auch Spaß machen. Das heißt, ich brauche irgendwo auch dieses Erfolgserlebnis dann am Ende. Und dann empfiehlt es sich auch, das habe ich auch aus dem Sport, meine Kinder machen halt Basketball, und dass man auch aufhören soll, dann, wenn es gerade besonders viel Spaß macht, weil man sich dann wieder aufs nächste Mal freut.
Guter Punkt, ja. Ja, genau, dieser optische Trigger für die Routine, der ist echt hilfreich. Und du sagst ja auch einfach, du hast am Anfang ja auch gesagt, nimm dir vielleicht nur vor, eine Seite zu lesen. Ne? Also sag nicht, ich will ein Kapitel lesen. Och, ein Kapitel schaffe ich häufig nicht mehr, ich bin zu müde. Eine Seite schaffen wir immer. Und selbst wenn man nach einer halben Seite einschleppt, ist ja auch nicht so schlimm. Aber man hat es zumindest versucht. Und das kann halt nochmal einen Unterschied machen oder sich nur 2 Minuten vorzunehmen. Wenn man dann nachher 10 Minuten gelesen hat, ist ja auch gut, ne? Das ist ja das Schöne, dass man, wenn man, man muss ja erstmal diesen Einstieg finden und den Anfang finden. Was ich auch nochmal gut finde, gerade wenn man so längere Online-Kurse zum Beispiel macht, die ja nicht unbedingt immer komplett motivierend sind, aber inhaltlich manchmal sehr gut sind oder vielleicht in einer anderen Sprache, was einem dann schwieriger macht, sich einen Timer zu stellen, zu sagen, ich will gar nicht das Kapitel schaffen, sondern ich will 25 Minuten schaffen. Also mal bei der Pomodoro-Technik einfach auch ein Ende zu wissen, wann aufhören kann und dann, wenn man irgendwann keine Lust mehr hat oder denkt, ich gucke jetzt mal aufs Handy, dann guck mal auf die Uhr und sag, ach, es sind ja nur noch 10 Minuten, die schaffe ich noch.
Das ist auch ein guter Hinweis. Also die Pomodoro-Technik sehe ich da auch so im Bereich Motivation und Produktivitätsmethoden, sehe ich die auf jeden Fall auch. So unbedingt als Lernstrategie würde ich sie nicht unbedingt bezeichnen, weil sie da auch das hemmen kann, wenn ich mich zum Beispiel im Flow befinde.
Ja.
Wenn nämlich dann der Wecker klingelt und ich bin gerade im Flow, dann ist es natürlich schade, wenn ich jetzt gezwungenermaßen aufhören muss, was anderes machen muss und mich dann wieder hinsetzen muss. Aber du hast vollkommen recht, also so zum, wenn ich nicht motiviert bin, um noch zu sagen, komm, das schaffst du jetzt noch, da ist die super geeignet.
Ja, ich glaube halt auch, stimme ich dir zu, also gerade wenn es Richtung Flow geht und wenn ich richtig tief in ein Thema eintauche, dann ist der Wecker eher kontraproduktiv. Auch beim Schreiben habe ich das schon gemerkt, hat jetzt nicht direkt was mit Lernen zu tun, aber gibt es so Schreibtools, wo Pomodoro-Technik drin oder so ein Wecker mit drin ist, der zum Glück nicht geklingelt hat, sondern nur optisch was angezeigt hat, was ich nicht mitbekommen habe, weil ich dann meistens länger schreibe als nur diese 25 Minuten. Das reicht mir persönlich einfach nicht. Wenn ich einmal ins Schreiben komme, muss ich weiterschreiben.
Ach, spannend. Was ist das denn?
Es gibt so verschiedene Apps, in denen das ist, die im Markdown sind, Zettler oder Obsidian. Da gibt es auch so Timer drin. Mhm. Aber wie gesagt, die haben dann zum Glück das nur optisch irgendwo angezeigt. Und da habe ich nicht hingeguckt. Ich habe auf den Text geguckt.
Ja, super.
Ich habe noch den Eindruck, ne, du hast ja auch gesagt, es muss priorisiert sein, vielleicht fehlt manchmal die Motivation. Ich glaube, das Thema Relevanz, das spielt halt auch eine große Rolle. Also einfach nur was zu lernen, weil ich denke, ich muss das lernen, ist wahrscheinlich auch nicht so motivierend und führt halt nicht zu einer Dauermotivation, weil ich nur denke, das könnte mal irgendwann interessant sein. Ich muss halt wahrscheinlich auch direkt einen Mehrwert davon spüren können irgendwo oder ja, eine Relevanz haben. Ich glaube, das hilft auch sehr stark beim Lernen. Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also wenn ich weiß, wie ich das Ganze umsetzen kann, das ist ja auch so der Lerntransfer, dann bin ich schon wieder ein Stück weiter in Sachen Motivation. Und beim Lerntransfer ist es ja auch schwierig. Da gibt es ja auch verschiedene Untersuchungen von Tonhäuser, Bücker oder Weinbauer, Heidel. Ich weiß nicht, ob die schon mal einen Podcast hat. Das ist auch nochmal eine Empfehlung. Das soziale Umfeld zum Beispiel sehr unterstützend wirkt. Also wenn das von der Organisation sehr gewollt ist, einen hohen Stellenwert hat und auch von Seiten Kollegen und Vorgesetzter, dann ist das positiv wirkend auf den Transfer und auf die Umsetzung. Natürlich auch die Gegebenheiten am Arbeitsplatz. Da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, Zeit und Ort, dass man auch da vielleicht, Google macht das ja auch, die Mitarbeiter freitags freistellen für ihre eigenen Projekte. Ja. Und dann natürlich auch die Erwartung haben, das Ganze präsentiert zu bekommen. Das heißt, es verläuft da nicht im Sand, sondern man möchte schon auch irgendwo die Ziele, die Ergebnisse sehen und diese dann den Kollegen oder Mitarbeitern vorzustellen, dass man also auch da wirklich in die Anwendung kommt, der Lerninhalte am Arbeitsplatz oder dass es wiederverwertet werden kann, das Lernen, das ist ja auch nochmal ein Riesenthema. Und das sind also so, und ein wichtiger Hinweis ist auch nochmal, dass man Zertifikate für die physische Anwesenheit auch nicht mehr vergeben sollte, sondern dass man, das ist auch mein wichtiger Hinweis, zu sagen, Ja, man macht Prüfungen darunter und das wirkt sich auch nochmal positiv auf die Lernwirksamkeit aus.
Also statt einer Teilnehmerzertifikat lieber eine Prüfung?
Ja, sowohl auch fürs individuelle Lernen. Das heißt, wenn ich selber, ich setze mich erst hin und lerne und übe etwas und wenn ich mich dann selber auch überprüfe und daran merke ich, okay, da fehlt mir vielleicht was. Aber auch tatsächlich, ich habe die Erfahrung gemacht in Online-Kursen, wo ich Multiple-Choice-Fragen habe, die auch eine Gewichtung haben oder die auch gewertet werden, dann bin ich wesentlich konzentrierter und fokussierter auf das Thema und ich weiß die Dinge heute noch, als wenn ich einfach nur weiß, okay, zählt ja für nur für das Bestehen oder sowas des Kurses.
Ja. Bei Prüfungen hätte ich jetzt auch noch an Prüfungsangst oder Ähnliches gedacht, und dass das ja auch teilweise negativ behaftet ist. Aber ja, für so Online-Tests oder so, da würde ich auch zustimmen. Wobei, da gibt es ja auch eine Lernmethode, sich gerade die schwierigen Sachen vorher mal anzuschauen oder den Test zu machen, bevor man den Lerninhalt sich anschaut, weil man dann das Gehirn sozusagen merkt, ist ja doch schon ziemlich schwierig, ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe, und dann deutlich aufmerksamer hoffentlich die Inhalte aufnimmt. Das fand ich auch nochmal ganz, ganz spannend.
Das ist auch nochmal ein super Hinweis, genau, dass ich quasi vorab erstmal schaue, was kann ich denn alles schon, ne? Weil wir ja auch schon diese ja, auch irgendwo Vorurteile haben über das, was wir eigentlich können oder nicht können. Und von daher werde ich dann tatsächlich mit der Realität konfrontiert, was eben verlangt wird.
Was noch gelernt werden könnte. Oder auf der anderen Seite vielleicht auch die Erkenntnis, dass das vielleicht was ist, was ich schon kann, weil Langeweile beim Lernen ist ja auch nicht hilfreich, wenn ich mich durch Inhalte quäle, die ich eigentlich schon kann. Ne? Das wäre ja auch nicht hilfreich. Absolut. Aber nochmal gucken, was für sinnvolle Lernstrategien, gibt es noch weitere sinnvolle Lernstrategien, die du empfehlen würdest, mit denen man sich, die man schon mal gehört haben sollte, die man anwenden kann?
Genau, ja. Also das Spacing würde ich auf jeden Fall empfehlen. Spacing ist, dass ich Wiederholungen mache, allerdings nicht sofort, sondern mit zeitlicher Verzögerung. Und diese zeitliche Verzögerung dehne ich immer weiter aus. Das Beispiel, ich lerne im Moment mit meinem Sohn das kleine 1x1. Das heißt, er fängt an, die ersten Zahlen aufzusagen, bis wohin er kann, und wiederholt das dann nochmal. Dann wiederholen wir das am nächsten Tag. Und am folgenden Tag wird relativ schnell das kleine 1x1 geübt. Wenn er das dann kann, fangen wir an zu sagen, was ist 4x8 oder 6x7 und gehen dann immer mehr ins Detail, bis er das dann automatisiert hat. Das ist also so eine Methode, um sich Dinge einzupauken. Aber eben nicht wie das klassische Pauken immer und immer wieder zur gleichen Zeit zu wiederholen, sondern in zeitlich verzögerten Abständen.
Das ist ja auch das typische Karteikartenlernen, funktioniert ja so ähnlich. Ne? Die Karteikarten, die ich kann, die lege ich woanders hin, die ich nicht kann, woanders, und die dann nach einer Zeit wieder rausholen. Das kann man ja ganz gut damit verknüpfen. Und ich glaube, es gibt dazu auch ganz gute Apps, die das unterstützen.
Genau, ja. Das kannst du mit Karteikarten oder auch mit Apps machen. Ja, Interleaving kann ich dir noch empfehlen oder den Hörern noch empfehlen. Das sind verschiedene Lerninhalte, im Grunde so, wie es in der Schule gemacht wird. Immer wieder Lerninhalte abwechseln. Das soll dann natürlich dazu führen, dass ich Lerninhalte nicht nur am Stück immer abrufbar habe, sondern in kleinen Lerneinheiten und eben flexibel, sodass ich aufhöre. Bei einer Sache hatten wir vorhin schon mal beim Sport, wir hören auf, wenn es am schönsten ist, fangen wir dann mit einer anderen Sache wieder an, mit einem anderen Thema. Dann kommt das nächste Thema und irgendwann kommt wieder das erste Thema, um diese Flexibilisierung im Denken und hinterher auch wieder im Abrufen zu haben.
Dann werden die Sachen wahrscheinlich auch eher miteinander verbunden und es entstehen eher Beziehungen und durch die Verbindung verfestigt sich vielleicht auch mal zusätzlich ein bisschen besser. Und so ist es nicht zu viel Inhalt zu einem Thema auf einmal.
Ja. Ganz genau. Ja, Feynman hatten wir schon drüber gesprochen oder Simplify-Methode hatte ich es genannt, weil ich Feynman als Quelle im Internet nicht gefunden habe. Deswegen, ja, darum geht's. Da geht es darum, das einfach zusammenzufassen, zu vereinfachen, zu simplifizieren und so aufzubereiten, als könnte ich es einem Fünfjährigen erzählen. Zwischendurch merke ich, okay, hier habe ich jetzt noch Lernlücken. Das heißt, ich nehme mir dann wieder einen Teil vor, bearbeite den wieder und baue den wieder ein. Und überarbeite das immer wieder und zwar so lange, bis ich das dann schlüssig jemandem erzählen kann an der Stelle.
Das kann man ja ganz gut auch damit verbinden. Du hast ja auch gesagt, ne, das Einfordern, wenn man im Unternehmen irgendwas lernt, vielleicht so Liefertermine auch zu haben, um es verbindlicher zu machen und es dann den Kollegen zu erklären. Natürlich nicht in der Tiefe, aber dann in möglichst einfachen Formen, sodass es jeder verstehen kann, ist halt dann die Möglichkeit, das zu verbinden, dass andere auch was darüber mitbekommen und man selber es auch ja wirklich erklären muss, weil ich kenne die Methode auch ganz gut, aber ich wende sie leider nicht häufig genug an. Und damit kann man es so ein bisschen auch ja verbindlicher machen und auch Personen dazu bringen, dass sie es auch wirklich anwenden. Eine ganz gute Technik, die man auch in Teams einsetzen kann. Ja.
Genau, absolut. Ja, ist so ein bisschen auch kann man da so den Schulterschluss zum Storytelling auch ziehen. Das heißt, wenn ich das dann schön in eine Story einbauen kann, die ganze, das, was ich gelernt habe, die Lerninhalte, das ist so die Königsdisziplin. Okay, jetzt sitzt es, jetzt habe ich es fest. Das ist natürlich bei manchen Themen, wenn es tief reingeht in Paragraphen, braucht man dann doch zwischendurch mal die Fachterminologie. Ja, eine ganz einfache Methode, die wir viel zu wenig machen, ist Denken und Gehen. Also wir sagen ja nachdenken und durch den Kopf gehen lassen. Und das nutzen wir eigentlich zu wenig, dass wir aufstehen und gehen und uns dabei die Dinge, die wir gerade gelernt haben, nochmal aktiv durch den Kopf gehen lassen, nochmal darüber nachdenken, nochmal andere Anknüpfungspunkte finden an der Stelle.
Und das kann dann ja auch eher auch vielleicht außerhalb des Hauses sein, also im Grünen ist wahrscheinlich auch ganz hilfreich, aber kann wahrscheinlich auch innen funktionieren. Ne?
Genau, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, dass man das auch an verschiedenen Orten macht, damit das Wissen nicht nur lokal an einem Ort ist oder das Gehirn das damit mit einem bestimmten Ort verknüpft, sondern eben auch auf andere Orte und Zusammenhänge überträgt.
Ja, und das auch darüber denken und das im Kopf nochmal zu bewegen, hilft wahrscheinlich auch. Es gibt auch diesen Diffuse Mind of Thinking, ne? Also das, wo das Gehirn sozusagen in so einen Default-Mode schaltet, wo es einfach wild Sachen miteinander versucht zu in Beziehung zu bringen, ohne gezielt an etwas zu denken, was zum Beispiel beim Spaziergängen passieren kann, wenn man allein unterwegs ist oder mit dem Hund spazieren geht. Wobei, wenn man, meine Tendenz ist dann da halt auch häufig einen Podcast zu hören, ohne diese Macht des Diffuse Modes of Thinking zu nutzen. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil ich dann immer hin und her gerissen bin, will ich jetzt noch mehr Inhalt oder macht es Sinn, einfach mal dem Gehirn Zeit zu lassen. Auch das ist, glaube ich, also Pausen sind, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
Absolut, ja. Also das kenne ich auch tatsächlich zu überlegen, höre ich jetzt einen Podcast beim Spaziergang oder gehe ich einfach so und lass meine Gedanken schweifen und schau mal, was mir so in den Sinn kommt. Das ist ganz spannend auch und gesagt, ich nutze dazu dann auch immer die Handy-App und schreibe mir ganz schnell auf. Ja. Denn das ist auch was wir ganz oft unterschätzen, dass die Gedanken, die wir haben, lange im Kopf bleiben und uns so wichtig sind. Am besten ist, das aufzuschreiben oder eben kurz festzuhalten.
Was sind weitere Tipps?
Ja, hatte ich schon gesagt, so Tests und Wissensüberprüfung kann ich mir auch selber machen. Ja. Damit kann ich auch meine Prüfungsangst übrigens in den Griff bekommen. Ich habe das selber auch mal erlebt bei einer Prüfung an der Uni, dass ich plötzlich da stand und nichts mehr wusste. Und es war Gott sei Dank eine Psychologieprüfung. Und der Professor fing dann ganz ruhig an und sagte, wie ist denn Ihr Name? Und ne, dann kam das so. Der hat mit ganz einfachen Fragen mich dann auf den Pfad gebracht. Und dann lief es auch hinterher. Und deswegen empfehle ich immer auch, sich selber zu testen, sich selbst Fragen zu stellen und dann auch ehrlich zu beantworten und zu überprüfen, weiß ich das oder wo habe ich noch Lücken? Das überlappt sich so ein bisschen mit der Cornell-Methode, bei der man das wirklich strukturiert zusammenfasst in eigenen Worten, oben die Überschrift, links so die Kernthesen oder Kernfragen, in der Mitte den Hauptteil und unten dann nochmal Zusammenfassung. Man kann es auch natürlich individuell anpassen. Man muss ja nicht Dicke übernehmen, die man jetzt selber nicht braucht oder die das für sich anpassen, wie es sinnvoller ist. Aber das sind ganz strukturierte Dinger. Ich habe da auch, das habe ich auch mal gemacht für ein Online-Webinar zum Thema Marketing. Das ist super. Die Aufzeichnungen habe ich heute noch. Ich habe es auch aufgeschrieben und man kann halt immer wieder schön drin blättern.
Ja, genau. Also diese Cornell-Methode ist sozusagen eine Notiz, eine spezielle Art, sich Notizen zu erstellen mit einem dreigeteilten Blatt, ne? Und den man, genau wie du es gesagt hast, dann vor allem am Ende nachher nochmal eine sehr, sehr enge oder sehr kurze Zusammenfassung macht. Erinnert mich immer so ein bisschen auch an so typische Schüleraktivitäten, sich Spickzettel zu erstellen, wo man ja auch ganz wenig Platz hat, den soll ja keiner finden. Idealerweise lässt man den nachher zu Hause, weil wer gute Spickzettel macht, ist meistens auch gut in der Prüfung. Und da machen wir ja im Prinzip dasselbe. Ja. Ne? Man verdichtet die Informationen so eng auf die wichtigsten Sachen, muss dafür priorisieren, was ist denn eigentlich wichtig? Und das ist halt ein wirklich wichtiger kognitiver Prozess. Gibt ja auch die Diskussion darüber, ob handschriftliche oder digitale Notizen besser sind oder schlechter. Mhm. Und viele Studien haben gesagt, angeblich sind die handschriftlichen Notizen besser, wo es auch ein paar Belege für gibt. Aber ein Hauptproblem bei digitalen Notizen ist, dass man fast Wort für Wort mitschreiben kann, weil man so schnell schreibt. Bei handschriftlichen Notizen muss man die wichtigsten Elemente zusammenschreiben. Und dadurch, durch dieses Zusammenfassen, passiert wieder eine Verarbeitung im Gehirn, die dazu führt, dass ich es nachher besser präsent habe. Also dadurch ist die handschriftliche Notiz häufig besser als die digitale.
Genau. Also da geht es auch noch, das ist ein wichtiger Punkt, den du da nochmal ansprichst, das mit eigenen Worten zusammenzufassen und nicht abzufotografieren, was ja auch heute viel in Schule oder Universität vorkommt. Ach, ich mach mal einmal einen Screenshot und dann oder fotografiere mir das ab oder lass Apps nebenbei laufen, die mir das Ganze zusammenfassen während der Vorlesung. Das ist so ein Trugschluss. Dadurch habe ich das natürlich noch nicht gelernt. Dadurch habe ich zwar alle Informationen bei mir, aber das Lernen findet dann eben erst hinterher statt. Während ich, wenn ich das auch selber aufschreibe oder selber zusammenfasse, habe ich schon ein Stück weit das in meinem Kopf drin.
Genau. Was da auch noch ein psychologischer Effekt ist, leider kenne ich den genauen Begriff nicht, aber etwas, was man extern ablegt, also aufschreibt, fotografiert oder sowas, das nimmt das Gehirn als erledigt an, weil es ja irgendwo schon steht und merkt es sich eher nicht. Deswegen ist es auch so schön, Menschen gehen zum Konzert, filmen das Konzert und das Gehirn sagt, naja, ist ja als Film, da kann ich mir ja irgendwann wieder an, also das sagt das natürlich nicht, aber so in der Art, ist ja digitalisiert, ne, ist ja jederzeit abrufbar, brauche ich mir nicht merken und deswegen nimmt man dann das Konzert gar nicht so intensiv wahr oder wenn man viel fotografiert und so. Und das heißt, das kann sogar einen sehr negativen Effekt haben, wenn ich mir alle Präsentationen abfotografiere, weil sie vielleicht dann gar nicht mehr hängen bleiben. Ne? Und das finde ich immer ganz spannend, was unser Gehirn so mit uns macht.
Ja, ist ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall.
Ich glaube, das kommt auch so aus ein bisschen aus dem Getting Things Done-Bereich. Also man soll ja möglichst Aufgaben nicht im Kopf halten, sondern aufschreiben, damit das Gehirn weiß, die werden irgendwann erledigt, die sind ja alle sauber dokumentiert, damit der Kopf frei wird. Und das da hilft es einem, aber an anderer Stelle kann es negativ sein, glaube ich.
Genau.
Sind noch weitere Punkte oder Ergänzungen?
Ja, weitere Punkte und Ergänzungen. Also für mich sind ansonsten Routinen einfach noch sehr, sehr wichtig.
Ja.
Da hatten wir schon drüber gesprochen, dass man sich da gezielte Routinen aufbaut. Was ich jetzt so vermeiden würde, ist lernen oder wiederholen, bis der Arzt kommt, habe ich das jetzt einfach mal so genannt. Also das ist oft ein Vorurteil, dass wir dann besonders viel lernen, wenn wir Buchseiten 3 oder 4 Mal lesen oder Dinge uns 10 Mal hintereinander versuchen, in den Kopf reinzubekommen. Das sind die Vorurteile. Dann lieber wirklich versetzt lernen oder aufschreiben und später nochmal angucken. Also dieses Bulimie-Lernen oder in Dauerschleife-Lernen ist nicht wirklich effizient. Und was da auch in die Kategorie fällt, was häufig ja angesprochen wird, ihr hattet es auch im Podcast, sind die Vorurteile zum Thema Lerntypen, die es ja nicht wirklich gibt, wobei man selber immer meint, ne, man hat, ist der oder der Typ. Aber das sind, wie gesagt, Dinge, die nicht hilfreich sind beim Lernen.
Ja.
Ähnlich wie vorhin schon mal angesprochen, die Pomodoro-Technik, da würde ich auch sagen, fürs Lernen, für die Wissensaneignung würde ich das nicht einsetzen. Für Prokrastination auf jeden Fall. Da ist die Hilfe.
Wenn es jemandem schwerfällt, mit dem Lernen anzufangen, dann ist es gut, aber sonst genau nicht. Ja, guter Punkt. Jetzt hast du ja über dich selber auch gesagt, dass du eine lebenslange Lernerin bist, dass du sehr gerne lernst und so weiter. Jetzt haben wir viele Methoden gehört, die einem dabei helfen können, aber reicht das? Werde ich dadurch ein Lerner, wenn ich die anwende? Brauche ich noch irgendwas anderes? Was hat dir geholfen?
Was hat mir geholfen? Erstmal ist ja die Frage, was ist denn eigentlich so ein richtig guter Lerner? Das muss ich muss ja jeder so für sich selber auch definieren. Was mir immer hilft, ist dieser Anfängergeist. Zu sagen, okay, ich weiß erstmal gar nichts. Diese unbewusste Inkompetenz habe ich ja in Bereichen, die mir gar nicht klar sind, dass ich dort Wissen aufbauen könnte. Ich weiß nicht, dass ich das nicht weiß. Ne? Und dann führt das ja irgendwann zur bewussten Inkompetenz. Das heißt, ich erkenne diesen Mangel, ich brauche das und möchte das jetzt beheben. Und das geht dann natürlich nur mit Anstrengung. Und da setzen ja dann die Methoden an, bewusste Kompetenz, auswendig lernen, trainieren, üben. Und bis ich das dann automatisiert habe und dann zu meiner unbewussten Kompetenz an der Stelle komme. Das heißt, ich muss mich immer wieder motivieren, immer wieder neue Routinen aufbauen und die dann sinnvoll miteinander verknüpfen.
Sich diesen Anfängergeist zu bewahren, ein guter Punkt, ne? Also dass man wirklich auch offen ist für Neues, dass man Interesse hat, dass Neugier ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Der ganz viel bewegen kann und der eine ganz, ganz wichtige Basis ist, auch fürs Lernen. Ne? Also ohne Neugier gibt es wahrscheinlich kaum Lernen.
Genau, und ich lerne auch gerne immer von anderen Leuten. Ich habe so die Einstellung, jeder hat was Interessantes zu erzählen und dann ergibt sich aus dem Gespräch häufig wirklich was Spannendes und da, dass ich für mich hinterher sagen kann, wow, jetzt habe ich hier wieder was dazugelernt.
Damit ist dann halt auch das Zuhören, das Interesse zeigen, ne, der Austausch mit anderen, das ist nochmal hilfreich. Und wahrscheinlich auch andere Perspektiven zuzulassen dabei, ne, und sich auch von anderen Perspektiven zumindest inspirieren zu lassen, ne, dass man nicht nur von dem eigenen überzeugt sein sollte.
Ja, genau, dass ich hergehe und überlege, okay, was kann ich denn jetzt von der Person, die muss ich nicht mal gut finden, aber vielleicht hat die ja irgendetwas, was ich trotzdem von ihr lernen kann. Und das hilft mir auch, da so ein bisschen diesen Anfängergeist zu bewahren, zu sagen, ja, jetzt komm mal runter und sei offen für Neues.
Ja, spannend. Wenn ich jetzt so in Richtung, ne, wir sind ja in einer sehr technologischen Welt unterwegs, hast du irgendwelche Tipps oder Erfahrungen mit auch Tools zum Thema Lernen? Du hattest eben eine App, wo du Sprachnotizen mitmachen kannst, erwähnt. Hast du irgendwelche guten Lerntools auf dem Handy, auf dem PC oder sowas, die dir helfen?
Ich persönlich nutze Notion als mein Second Brain. Das ist wirklich klasse, weil ich mir auch die Informationen daraus hinter als PDF oder andere Dateien generieren kann. Das nutze ich immer. Da ist auch die Sprachaufzeichnung, finde ich, gut. Und da gibt es ganz, ganz viele Vorlagen, die ich nutzen kann. Und ansonsten bin ich gerne bei edX unterwegs. Die Kurse finde ich klasse. Und zwar aus dem Grund, weil ich häufig die Möglichkeit habe, die entweder als Selbstlernkurs zu machen und zu sagen, okay, das möchte ich jetzt für mich. Ich möchte da jetzt Informationen draus haben, für mich lernen. Oder ich kann halt diesen verifizierten Pass wählen, sodass ich sage, okay, ist mir wichtig, dass das auch andere sehen und dass ich da eine Kompetenz erworben habe, wenn es auch nur erstmal theoretisch ist. Und ich mache den zertifizierten Kurs und zahle dann da eine Kursgebühr für.
Ja.
Das nutze ich soweit. Ansonsten habe ich gar keine weiteren Lern-Apps an der Stelle. Also für mich ist immer auch der Transfer, deswegen poste ich da auf LinkedIn. Dann nutze ich dann Canva, um da die Folien zusammenzustellen oder die Informationen, was dann auch immer hilft, ja, irgendwo das Ganze nochmal komprimiert darzustellen, weil man ja auch nicht so viel Platz hat. Man möchte ja nicht irgendwie ein Buch schreiben, sondern die Informationen kurz und knackig rüberbringen.
Ja, manchmal ist es ja auch besser, weniger Tools zu haben und die dann vernünftig zu nutzen als hunderte Tools, die man dann einmal im Monat nur nutzen kann.
Ja, absolut.
Und gerade das Teilen finde ich da auch nochmal sehr hilfreich. Habe, glaube ich, gerade gestern oder vorgestern noch einem Kollegen gesagt, ne, dieses öffentliche Teilen erfordert einfach, ich will ja nichts teilen, wovon ich nicht überzeugt bin oder was, bei dem ich nicht der Meinung bin, dass es richtig ist. Und es muss einen gewissen Qualitätsstandard haben, wenn ich was bei LinkedIn teile. Und da stecke ich halt meistens eine gewisse Arbeit rein. Und ich will halt, dass es richtig ist, ne? Und deswegen ist das, glaube ich, ein guter Aspekt, der zum Lernen hilft und zur Reflexion hilft. Und bei dem man dann halt auch wieder merkt, weil man es ja für andere erklärt, wenn man was nicht richtig verstanden hat oder vielleicht doch nochmal was nachlesen muss. Und dabei merkt man eigentlich erstmal, dass man vorher manchmal auch die Illusion des Lernens hatte, bevor man es wirklich verstanden hat.
Ja, das stimmt.
Wenn du einem Lernenden jetzt nur genau einen Tipp geben dürftest zum Thema Lernen, besser, ein besserer Lerner zu werden, wie würde der aussehen?
Ein Tipp, ja. Ich würde sagen, tu es jeden Tag. So dass Lernen bei dir wirklich zum Zinseszinseffekt deiner Persönlichkeitsentwicklung wird.
Also jeden Tag ein klein bisschen zumindest lernen.
Genau, wenigstens jeden Tag ein kleines bisschen zu lernen und jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden. Ja.
Und ich hatte mal jemanden, der hat gesagt, ne, wenn ich jeden Tag nur fünf Minuten investiere, dann ergeben sich doch schon einige Stunden im ganzen Jahr und wahrscheinlich schaffe ich damit auch ein oder zwei Bücher zu lesen, wenn es wirklich nur jeden Tag 5 Minuten sind. Und 5 Minuten dürfte auch jeder haben.
Genau, ja.
Vielleicht noch ein Aspekt zum Abschluss. Alle reden heutzutage von ChatGPT, von Generative AI und so weiter. Und wie denkst du, wird das Thema Lernen verändern, auch das persönliche Lernen vor allem? Wird das eher positiv, negativ sein? Nutzt du das selber vielleicht auch schon dafür? Was ist so deine Einschätzung zu der Technologie?
Ja, also die Technologie ist auf jeden Fall wichtig und ich nutze das auch. Ich habe das auch für unterschiedliche Dinge schon benutzt. Wichtig ist mir, dass man überprüfen kann, dass die Ergebnisse auch wahr sind, also dass es verifizierbar ist, dass die Quellen mit angegeben werden und es erleichtert natürlich den Alltag. Man kann wissenschaftliche Paper recht schnell zusammenfassen, kann schauen, was kommt da für eine Essenz raus, muss das natürlich stichprobenartig nochmal überprüfen und kann schauen, hat das jetzt eine Relevanz für mich oder ist das irrelevant? Das macht das Ganze nochmal etwas einfacher und schneller auf jeden Fall.
Da überlege ich halt, ob das einfacher zum Lernen immer so gut ist. Ne? Also wir hatten ja die Methode, erklär es mir, als ob ich 5 Jahre wäre. Ich kann mir jedes Thema auch von ChatGPT erklären lassen. Dann habe ich ja die Erklärung, dann bin ich auch fertig. Also dieses sich zurücklehnen und das Tool arbeiten zu lassen, anstatt das eigene Gehirn, da frage ich mich manchmal, ob das zu besseren Lernen führt, weil ich mir ein Thema, was ich vorher nicht verstanden habe, endlich mal so erklären lassen kann, dass ich es begreife. Oder ob es eher negativ ist, weil ich es ja nicht mehr versucht habe, selber zu durchdringen, sondern mir einfach vorgeliefert wird. Ich glaube, da gibt es auch keine Antwort zu. Also brauchst du jetzt auch nicht keine komplette liefern, aber da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, wo es gut und wo es schlecht wird.
Okay, ja, da fängt Lernen erst an für mich. Also wenn ich die Information, ich lasse mir quasi von den AI-Tools die Informationen aufbereiten und dann muss ich aber als mündiger Lerner sagen, jetzt schaue ich das an. Erstmal kann das plausibel sein, überprüfe ich, ist das verifizierbar, und dann fängt ja für mich das Lernen erst an. Und dann setze ich mich mit dem Inhalt auseinander und muss das dann mit anderen Inhalten kombinieren. Also so als Grundlagentool kann ich mir das gut vorstellen, aber es ist nochmal wichtig, der Hinweis, dass wenn man sich was von ChatGPT oder anderen Tools zusammenfassen lässt, dass das nicht gleich Lernen ist.
Ja, genau. Und du hast was Gutes gesagt, wo ich rausgehört habe. Ich habe ja so gefragt, ist es besser oder schlechter? Oder habe gesagt, manchmal wird es besser oder schlechter. Die Antwort ist, es wird anders. Genauso wie Lernen durch Medien anders geworden ist, durch Buchdruck anders geworden ist und so weiter. Es wird sich verändern, vermutlich. Ob es besser, schlechter wird, kann man wahrscheinlich gar nicht so genau messen. Oder ja, braucht man ja auch nicht. Es wird sich einfach verändern.
Genau, ja, wir haben einen anderen Umgang damit. Also wir erwerben das anders, aber in unserem Gehirn wird es genauso weiterhin funktionieren wie vorher auch. Das heißt, wir müssen weiterhin die Strategien anwenden, das aktiv uns anzueignen.
Ja, genau. Und das ist was man sich bewusst sein, wo wir wieder bei der Ausgangsfrage sind, wieso sollte man sich mit dem Thema Lernen beschäftigen, mit Metakognition, mit dem Wissen über das Gehirn selber, wie funktionieren wir eigentlich als Mensch, wie können wir besser mit der Informationsflut vielleicht auch umgehen und so weiter, viele, viele Themen, die da zusammenkommen, ja.
Genau, ja, das könnte ein digitale oder AI-Tool sehr gut vorstrukturieren, diese Informationsflut. Aber in meiner Verantwortung als Lerner bleibt es weiterhin zu entscheiden, was möchte ich lernen, in welcher Intensität möchte ich das lernen und wie möchte ich das lernen.
Ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Ich glaube, wir kommen langsam zum Abschluss. Die Frage ist, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Welche Frage hätte ich dir auf jeden Fall noch stellen sollen?
Ich weiß es nicht, aber ich hätte gerne noch ein bisschen was zum Thema Prokrastination erzählt.
Ja, gerne.
Und zwar, ja, Prokrastination ist ja erlernt und wird auch von unserer Gesellschaft belohnt. Mir ist das gar nicht so bewusst gewesen. Zum Beispiel, dass es Rabatte nach Weihnachten gibt und keine Belohnung dafür, dass ich meine Steuererklärung jetzt vorzeitig abgebe. Das zahlt alles darauf ein, dass man Prokrastination erlernt und dass zum Beispiel White-Color-Worker mehr prokrastinieren als zum Beispiel Blue-Color-Worker. Und es gibt 20% chronische Prokrastinierer. Und die sind natürlich Weltmeister beim Ausreden und Entschuldigungen finden. Und als Ursache für Prokrastination hat man Versagensängste und Schüchternheit identifiziert, wissenschaftlich. Und die Funktion ist, Prokrastination soll die soziale Wertschätzung und Erwünschtheit aufrechterhalten. Das klingt jetzt erstmal, als wäre es ein Widerspruch, aber das ist einfach so, ich habe wenig Zeit, daher ist mein Ergebnis auch nur mittelmäßig und ich hätte ja gerne mehr gemacht und ich möchte mich nicht dem stellen, wenn ich richtig viel Zeit gehabt hätte und jemand hätte gesagt, naja, das ist aber nur mittelmäßig, kannst du denn nicht mehr? Also diese Angst vorm Versagen ist einfach groß bei Prokrastinierern, weil es auch ein Riesenthema im Moment ist. Ne? Und auch da gibt es nochmal Produktivitätsmethoden, da möchte ich jetzt mal so ein bisschen den Schwenk zu bekommen, dass, ja, dass man sich kleine Belohnungen definieren soll. Ne? Seien es noch so klein, ich belohne mich, wenn ich das durchgeführt habe. Ich nehme mir nur 5 Minuten vor, etwas zu tun, was du vorhin sagtest, ne? An einer kleinen Aufgabe zu arbeiten. Oder wie hier beim Podcast läuft plötzlich ein Countdown. Ich mache einen Pop-Countdown, 5, 4, 3, 2, 1, jetzt fange ich an. Und letztendlich muss ich mir auch immer der Konsequenzen bewusst sein, was passiert, wenn ich weiterhin prokrastiniere. Die kann ich mir dann auch mal aufschreiben, dann habe ich die sichtbar. Und ja, manche brauchen das, dass sie sich selber so ein bisschen Angst machen. Und als letztes dann noch, ja, eat that frog. Das heißt, das Unangenehmste zuerst machen, kann ich einen Haken hintermachen.
Ja.
Das hilft auch, die Sachen aufschreiben, abhaken, durchstreichen, dass man sieht, wow, das habe ich schon alles geschafft.
Genau, sehr, sehr gut. Also ja, mit den schweren Sachen anfangen, nicht mit den einfachen Sachen, den Frosch zuerst fressen. Genau, das ist gut. Ich hatte gerade auch vor kurzem noch gelesen, dass ja Leute, die sehr viel prokrastinieren, also ging eher um Lernen bei Kindern, dass es da eigentlich einen Teufelskreis gibt. Ne? Ich vermeide es zu lernen, weil das ja erstmal anstrengend ist. Das ist erstmal ein schönes Gefühl. Und dann belohne ich mich ja noch mit was anderem, weil ich dann spiele, weil ich TikTok gucke, weil ich irgendwas mache. Schon wieder ein schönes Gefühl. Und ne, das heißt, ich kriege ja automatisch durch das Verschieben Belohnungen. Und das zu unterbrechen, zu durchbrechen, das ist ja auch schon alleine eine Herausforderung, weil es sich einfach, wie gesagt, selber verstärkt. Das ist ganz spannend. In einem anderen Buch hatte ich gelesen, ist auch ganz spannend, weil du gesagt hast, ne, Leute liefern dann nicht vernünftig ab und nur so das Beste, was sie machen konnten in der kurzen Zeit und fragen dann, ist das so gut genug? Und der hat immer den Mitarbeitern, die ihnen was geschrieben haben, weil ne, wenn der Mitarbeiter dem Vorgesetzten was schreibt und sagt, ist das gut genug, guck mal drüber, gib mir mal Feedback, naja, dann ist das wieder Arbeit auf Seiten des Vorgesetzten. Der genau. Hat halt immer zurückgeschrieben, ist das Beste, was du liefern konntest? Aha. Und der so, nee, ich kann nochmal überarbeiten. Hat's nochmal geschickt, kannst jetzt mal Feedback geben? Ist das Beste, was du liefern konntest? Und dann ne, beim dritten Mal, so, das hier, jetzt hier ist die Version, fragt er wieder, ist das Beste, was du liefern konntest? Ja, super, dann nimm das. Also die Person selber dazu zu ermutigen, zu überlegen, was Vernünftiges zu liefern, weil es ja sonst ja eine Art Rückdelegation ist von Tätigkeiten. Ne? Ganz, ganz spannender Ansatz. Also ich glaube, es war ein bisschen positiver formuliert, ne? Aber fand ich eine interessante Herangehensweise zu dem Thema auch.
Ja, super, spannend.
Gut, ja, zum Abschluss noch eine Frage. Was lernst du denn aktuell? Hier geht es ja ums Thema Lernen. Wir haben viel drüber gesprochen. Was ist dein Lernthema aktuell?
Ja, aktuell beschäftige ich mich mit systemischem Denken.
Sehr gut, ja.
Unter anderem auch, Luhmann ist da natürlich einer der großen Köpfe. Ich beschäftige mich mit Marketing und Storytelling. Und wenn ich das habe, werde ich was zum Thema Happiness machen.
Also eine lange, lange To-Learn-Liste, wie sich das anhört. Beim systemischen Denken hast du da eine gute Quelle. Also Luhmann hast du natürlich genannt, aber der ist jetzt nicht so ganz einfach zu lesen, würde ich sagen.
Genau. Nee, das ist spannend. Ich bin da auch noch relativ am Anfang. Ich habe das Buch schon ein paar Mal in der Hand gehabt. Das heißt, die Humanisierung der Organisation. Und dann die Unterüberschrift, die ist noch spannender, wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den großen Teil seines Wesens ignoriert.
Okay.
Und das war nämlich der Grund, die Unterüberschrift, warum ich das bisher nicht gelesen habe. Jetzt habe ich aber die Judith Muster mal in einem Podcast gehört. Ich habe gesagt, das Buch muss ich haben. und habe das jetzt und es ist wirklich sehr, sehr spannend, weil es einfach unterscheidet zwischen einem Menschen und der Person in einer Organisation.
Ja, okay.
Das heißt, der Mensch soll gar nicht, das soll wirklich differenziert sein und der Mensch soll nicht unbedingt das Private mitbringen und der Arbeitgeber soll auch nicht auf den Privatmensch Zugriff haben. Also das ist auch nochmal ein Riesenthema, ist wirklich sehr, sehr spannend, kann ich nur jetzt auch als Buchtipp empfehlen.
Okay, das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen, ist das schon dein Buchtipp? Also die Humanisierung der Organisation, ich glaube den Namen hatte ich schon gehört, aber ich hatte es noch nicht so im Fokus.
Genau, das ist von Judith Muster, Kai Mattisen und Peter Laudenbach.
Und da geht es auch um systemische Sichtweise, weil du das genannt hattest?
Genau, das ist also quasi Luhmann übersetzt, wobei die Judith Muster jetzt auch nochmal neue Bücher oder so Bändchen rausgebracht hat, um Luhmanns Thesen nochmal anwendbar zu machen. Und es ist sehr, sehr, sehr spannend, eben diese andere Perspektive reinzubringen, ne? Weil wir ja heute diese Perspektive haben, der Mensch muss als Ganzes gesehen werden und muss mit all seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten gesehen werden. Und die sagen, naja, das kann aber auch negative Aspekte haben für die Organisation. Einmal, er ist nicht mehr so austauschbar. Das ist ja wichtig, um den Organisationserfolg zu gewährleisten. Und andererseits auch für den Menschen, weil dann Psychologisierungseffekte stattfinden, zum Beispiel, du musst dich nur richtig motivieren, dann klappt die Arbeit auch, statt zu sagen, die Organisation muss vernünftig aufgebaut sein, die muss vernünftig sich strukturieren und restrukturieren und immer wieder erneuern, um so zu sein, dass der Mensch gut drin arbeiten kann.
Ja, spannend, hört sich spannend an. Also da bin ich, ich werde es mal auf meine Leseliste setzen und bin gespannt, was da so alles drinsteht. Ja, vielen Dank, würde ich sagen. Auch für die Tipps und danke, dass du beim Lernexplorer-Podcast dabei warst.
Ja, vielen Dank, Matthias. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Und dann bis zum nächsten Mal beim LernXP.